Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin, liebe Stammis, hier ist André Albers. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Hoffe, ihr hattet einen schönen Fußballabend oder seid neugierig, wie das gestern alles so abgelaufen ist. Wir fangen an mit den 18:45 Spielen von gestern. Da gab es unter anderem die Partie zwischen Leverkusen und Budapest. Der Kollege Pippo Ahrens war im Stadion und hat folgende Nachricht geschickt.
Hallo André. Ja, du hörst im Hintergrund die 2000 mitgereisten Fans von Ferencváros Budapest. Nach dem Achtelfinal-Hinspiel der Europa League, das Bayer Leverkusen mit 2:0 gegen die Ungarn gewinnen konnte. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Werkself, die in der 10. Minute durch Kerem Demirbay, ein wunderbarer Schuss aus 18 Metern unter die Latte, in Führung ging. Aber sich danach sehr, sehr, sehr schwer tat gegen Ferencváros. In der 86. Minute dann die Erlösung für Leverkusen. Wunderbarer Freistoß von Adam Loschek ins linke Kreuzeck. Und Verteidiger Edmond Tapsoba mit einem Flugkopfballabstauber, so würde ich das Tor mal beschreiben, machte das 2:0 für Leverkusen und lässt die Werkself entspannter oder beruhigter nach Budapest fahren. Denn am kommenden Donnerstag erwartet Leverkusen noch ein richtig harter Gang. Über 60.000 Fans werden in der Puskás Arena in Budapest erwartet. Das ist ja der Endspielort der Europa League. Und da will Leverkusen am 31. Mai am liebsten nochmal hin. Den ersten Schritt, den haben sie dahin gemacht.
Sieht ja gar nicht so schlecht aus für die Leverkusener. Auch wenn Pippo sagt, wird schwer. Ja, wird es mit Sicherheit. Aber die Ausgangsposition, die ist sehr, sehr gut. Gilt es für Union Berlin? Also wenn man sich die beiden Europa-League-Spiele aus der Gruppenphase anguckt, dann wahrscheinlich schon. Denn da hat Union gegen Royal Union, wie wir sie ja jetzt nennen, die Belgier, zu Hause verloren und auswärts gewonnen. Gestern gab es ein sehr wildes Spiel. 3:3. 0:1 nach 28 Minuten. Dann gab es einen schönen Freistoß von Juranovic zum 1:1. Das war auch der Pausenstand. Und dann lag Union tatsächlich noch zweimal zurück und ist zweimal wiedergekommen. Einmal in der 69. durch einen Elfer von Knoche, den er zwar verschossen hat, aber der Nachschuss war drin. Und dann 89. Michel mit dem 3:3. Und auch das, ja, zumindest nicht verloren, ist ja eine Ausgangsposition, mit der man leben kann. Denn wenn man in Belgien jetzt nicht verliert und vielleicht sich in der Verlängerung im Elfmeterschießen oder nach 90 durchsetzt, dann ist man eben weiter. Und dann haben wir noch eine Partie gehabt, und zwar vom SC Freiburg. Ja, spannendes Duell. Da ging es ja erstmal darum, dass einige Freiburger, die keine Gästekarten hatten, trotzdem ins Stadion wollten. Ein paar sind wohl auch reingekommen mit einem kleinen Trick. Wir hören mal, wie es sportlich lief. Und da hat der Kollege Johannes Wolf ebenfalls aus Turin eine Sprachnachricht geschickt, aus dem Juventus Stadium.
Hi André, ciao aus Turin. Hier wurde gerade das Europa League Achtelfinal-Hinspiel zwischen Juve und dem SC Freiburg abgepfiffen. Und ja, Freiburg verkauft sich ganz gut. 1:0 verlieren sie am Ende durch ein Tor von Angel Di Maria. Da hat Freiburg einmal nicht aufgepasst. Philipp Kostic mit der Flanke. Sonst haben sie nicht viel zugelassen. Also da ist im Rückspiel in einer Woche auf jeden Fall noch was drin. Freiburg muss ein bisschen aggressiver nach vorne spielen. Da muss man sich ein bisschen mehr zutrauen. Und dann könnte es mit dem Euro-Wunder gegen Juve klappen. Bis dahin, mach's gut, ciao.
Also, es gab zwar eine Niederlage, aber für die Freiburger ist ebenfalls noch alles drin. Sieht ja gar nicht so schlecht aus für unsere deutschen Mannschaften. Ich verrate euch noch die anderen Europa-League-Ergebnisse. AS Rom gegen Real Sociedad 2:0. Sporting Lissabon gegen Arsenal 2:2. FC Sevilla gegen Fenerbahce Istanbul 2:0. Manchester United, einer der großen Favoriten, gewinnt zu Hause 4:1 gegen Betis Sevilla. Und Schachtar Donetsk gegen Feyenoord Rotterdam 1:1 unentschieden. Und damit machen wir den Deckel drauf auf die Europa League und sprechen über die Bundesliga. Denn ne, nach der Europa League ist vor der Bundesliga. Bei mir ist der Chef des Sportkompetenzzentrums. Warst du schon mal eigentlich hier, Matthias Brügelmann?
Es ist länger her. Einen Auftritt hatte ich, glaube ich, bislang.
Einen kurzen,
aber
ne?
Aus irgendeinem Grund habt ihr mich seitdem nicht mehr aktiviert. Also wenn es was Persönliches ist, dann wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, darüber zu sprechen, lieber André.
Könnte ich mich daran erinnern. Mal gucken, wie du dich heute schlägst. Vielleicht wirst du nochmal wieder eingeladen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem ersten Spiel. Heute Abend, 20:30 auf der Zone, Köln gegen Bochum. Ja, Köln, nur einen Punkt aus den letzten drei Spielen. Den haben sie aber geholt an der alten Försterei. Da holt nicht jeder Punkte, muss man ganz ehrlich sagen. Bochum, die letzten fünf Spiele alle verloren. Zuletzt zu Hause gegen Schalke. Letzter in der Auswärtstabelle, 3 Punkte geholt, die im November in Augsburg, also spricht eine Menge für die Kölner, ne?
Absolut. Jetzt kommen wir gar nicht so richtig ins Diskutieren, weil eigentlich ist der Fall für mich klar. Ja? Also das ist jetzt so ein Ding, wo der FC mal wieder zuschlägt und Bochum ist für mich die Mannschaft, nachdem sie jetzt dann eben auch gerade gegen die Schalker verloren hat, die bis zu der Länderspielpause, die jetzt bald kommt, nicht mehr viel reißen werden. Darum hier Sieg für den FC 3-1.
Ja, wir haben ja immer mal wieder steile Thesen bei uns und ich habe am Anfang der Woche gesagt, Bochum lässt jetzt abreißen. Also es gibt ja einen spannenden Abstiegskampf.
Aber Experte, hat einen Grund, warum ich dich auf den Platz gesetzt habe.
Siehst du. Ne, und ich glaube tatsächlich auch, dass Bochum nicht mehr viel holt und dass die am Abstiegskampf am Ende gar nicht mehr so richtig teilnehmen werden, weil die wahrscheinlich schon weg sind. Ne? Also wir werden sehen, du sagst 3-1. Ich glaube auch, dass Köln das macht. Mal gucken, ob die Bochumer ein Tor schießen. Ich sag mal 2-0.
Alles klar.
Wir gehen in die 15:30-Konferenz. Fangen an mit der Partie Hertha gegen Mainz. Die Berliner zuletzt zwar in Leverkusen verloren, zu Hause aber die letzten beiden Spiele gewonnen. Mainz kommt mit 4 Siegen in Folge ins Olympiastadion. Das gab es zuletzt unter einem gewissen Thomas Tuchel. Also Fußballkenner, die werden den Namen schon mal gehört haben. Die schnuppern so ein bisschen an Europa. Was meinst du?
Also ich bin schon sehr beeindruckt, was Hertha hier bei den Heimspielen immer wieder an Fankraft aufbaut. Das ist, was sehr erstaunlich ist in Anbetracht der schlechten sportlichen Lage jetzt seit langer Zeit, schon so, dass ich glaube, dass dieser Energiefaktor da was möglich macht. Jetzt gerade zu Hause lief es ja auch zuletzt besser, so dass ich schon denke, dass die Hertha da ein Unentschieden hinbekommen kann. Und wie sagt man so bei Mainz immer, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ne? Das spielen ja gerade eher über ihren Verhältnissen. Insofern 1-1 würde ich da einmal platzieren.
Das stimmt. Ich habe auch schon Ärger aus unserer Stammplatz-Community gekriegt. Die haben nämlich gesagt, also wenn es nach uns geht, wäre Mainz ganz unten mit drin. Aber na, die machen das unter Bo Svensson auch überragend, muss man ganz
absolut
ehrlich sagen.
Ich glaube, ne? Auch übrigens, Bo Svensson ist der nächste Trainer, der einen großen Schritt machen wird. Ich weiß, dass auch in England immer wieder schon über ihn gesprochen wird. Und so leid es mir für die Mainzer tut, das kennen sie ja von Klopp und auch von Tuchel. Allzu lange werden sie mit ihm nicht mehr Freude haben.
Ja, normalerweise gehen die ja immer nach Dortmund, die Mainz-Trainer. Also da meinst du es anders? Könnte
da besteht gerade kein Bedarf, wie wir wissen. Ja, also Edin Terzic, denke ich, werden wir noch ein paar Jährchen an der Stelle erleben. Aber ich traue dem Svensson auch zu, dass er wirklich in die Premier League geht demnächst.
Okay, dein Tipp 1-1. Ich glaube sogar an einen Heimsieg. Ich glaube, die Hertha macht das. Die holen die nächsten 3 Punkte im Abstiegskampf. Ich sage ein 2-1 für Hertha.
Dann geht's mit dem England-Wechsel vielleicht noch ein bisschen schneller.
Nächste Partie. Frankfurt gegen Stuttgart. Also bei der Eintracht läuft es ja in der Bundesliga zu Hause richtig gut. Die letzten 4 Heimspiele gewonnen. Gegner waren Hoffenheim, Schalke, Hertha und Werder. Da passt der VfB auch perfekt rein.
Also alles andere als jetzt der 5. Heimsieg wäre ja wirklich utopisch. Ich bin bei so Mannschaften, die nicht die große Champions-League-Erfahrung haben, wie ja die Eintracht, immer so ein bisschen vorsichtig, was das Bundesligaspiel vor einem Champions-League-Duell betrifft. Weil für die ist ja diese Reise nach Neapel kommende Woche wirklich was Besonderes, was Großes. Und ob da der ein oder andere so denkt, wird zwar schwierig, das 0-2 aufzuholen, aber ich will mich jetzt heute nicht verletzen, weil da kommen wir schon mal nach Neapel, das möchte ich ungern verpassen. Darum sage ich, Heimsieg Eintracht.
Die müssen ja ihren besten Mann gar nicht schonen. Kolumuani ist ja gesperrt in Neapel, das heißt, der kann sich in der Bundesliga 90 Minuten verausgaben. Macht er auch. 1-2 Tore traue ich dem zu. Also ich denke auch, die Eintracht, vielleicht ein 3-0 sogar könnte deutlich werden. Mal gucken.
Ja, schließe ich mich fast an mit einem, oh nee, wir holen mal einen ich wollte immer mal Arbeitssieg sagen.
Ja, machen wir Arbeitssieg.
Es wird ein 1-0 Arbeitssieg.
Ein 1-0, Kolumuani denn wenigstens?
Ja. So schaut's aus, da sind wir einig.
Okay, Eberl und Rose gegen die Vergangenheit ist das nächste Spiel. Ich glaube, die können so ein bisschen froh sein, dass das Spiel in Leipzig ist und nicht in Gladbach. Das wäre, glaube ich, sehr unangenehm geworden. Leipzig gegen Gladbach, RB hat sich nach der Niederlage in Dortmund so meiner Meinung nach so ein bisschen aus dem Titelrennen verabschiedet. 7 Punkte Rückstand ist ein bisschen viel, oder?
Also aus meiner Sicht hatte sich Leipzig schon vor Saisonbeginn aus dem Titelrennen verabschiedet, weil ich die ehrlich gesagt jetzt für die Meisterschaft in diesem Jahr noch nicht auf dem Zettel habe. Ich fand, dass Leipzig in Dortmund eigentlich nicht hätte verlieren müssen.
So wie so viele zuletzt gegen Borussia Dortmund.
Ich war überrascht, wie schwach Dortmund in der Defensive in dem Spiel war. Also Leipzig hätte da wirklich mindestens einen Punkt holen müssen. Insofern sehe ich die unter Rose, ist ja jetzt ja auch keine exklusive Einschätzung, sind die wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Und das wird auch gegen Gladbach reichen, die für mich übrigens eine der großen Enttäuschungen dieser Saison bislang sind.
Ja.
In Anbetracht der Qualität, die da auf dem Platz ist, ist das viel zu wenig, wenn man bedenkt, was Mainz dagegen reißt. Unglaublich. Also Leipzig, Tor, Wille, Tor, Gier. Aber nächste Woche Champions League bei Manchester City. Darum mal gucken, wer sich schont. 2-1 Leipzig.
Wenn wir mal gucken, die Leipziger müssen in der Bundesliga auch unbedingt. Ne? Freiburg drückt, auch Frankfurt drückt. Und bei Gladbach läuft ja wirklich alles drunter und drüber. Ben Sebaini ist jetzt noch ein weiteres Spiel gesperrt. Also gelb-rote Karte, fällt da 1 aus. Und noch 1 plus Geldstrafe. Da haben ja unsere Stammis, unsere Stammplatz-Community, die haben schon gesagt, eigentlich zu wenig. Eigentlich hätte noch viel mehr gesperrt werden müssen für die Aktion. Ja, ich sehe auch Gladbach da gar nichts holen. Auch nicht, wenn Champions League ist nächste Woche. Also ich glaube sogar auch da relativ deutlich. Die kriegen ja auch gerne mal eine Klatsche, die Gladbacher. Oh. Ne? Ich sage ein 4-0.
Oha.
Ja, 4-0, die schießen Gladbach aus dem Stadion. Und dann glaube ich, wird's für Farke auch langsam eng. Also ich glaube, der darf nicht mehr so oft so hoch verlieren.
Vielleicht gucken die ja dann in Mainz, ob sie da einen finden.
Möglicherweise wird dann da ja einer frei, aber ich habe gehört, da müssen sie sich mit der Insel streiten.
Werbung. André, mein Bärchen, sag mal, guckst du nach Angeboten, bevor du einkaufen gehst? Also so klassisch Papier oder auch online?
Ja, doch schon. Also ich war jetzt zuletzt wieder in der Heimat und da sind die Supermärkte und Discounter alle relativ dicht beieinander. Da blätter ich dann schon vorher die Prospekte durch. Also beziehungsweise, das habe ich früher so gemacht, muss ich jetzt ja gar nicht mehr.
Ich mache mittlerweile auch alles digital und es passt auch zum Partner unserer heutigen Folge. Das ist nämlich Kaufda. Das ist eine App, in der ihr Prospekte eurer lokalen Supermärkte, Discounter, Drogerien, Baumärkte und viele weitere auf einen Blick findet.
Ja, heißt kein Papier mehr, gut für die Umwelt und das ist natürlich mega übersichtlich, ne, im Vergleich zum Prospektestapel.
Ja, das Ganze kostet euch gar nichts und wird auch schon von über 13,8 Millionen Nutzern im Monat verwendet. Das spricht für sich, würde ich mal so sagen, oder?
Genau, also mit der Kaufda-App einfach Angebote entdecken, Deals finden, Preise vergleichen, Einkaufsliste schreiben, Geld sparen und auch noch die Umwelt schon, klingt nach einem extrem guten Plan.
So sieht's aus. Ladet euch jetzt am besten die App runter und probiert es selbst aus. Alle Infos und den Link zur App gibt es natürlich auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Werbung Ende.
Gucken wir das nächste Spiel an. 15, und da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. 15:30 FC Bayern gegen den FC Augsburg. Ich habe deinen Kommentar gelesen. Ne? Julian Nagelsmann braucht eine große Nacht. Hatte er die gegen Paris? Was meinst du?
Ich finde, er hatte eine große Halbzeit, nämlich die zweite Halbzeit. Die war wirklich stark, beeindruckend. Das war die beste Halbzeit, die ich unter Nagelsmann bislang gesehen habe, weil der Gegner eben jetzt auch nicht irgendeinen Team aus der Bundesliga gewesen ist, sondern ja eine Mannschaft mit wirklich hoher Qualität. Und vor allen Dingen halt, dass er während der Pause Dinge umgestellt hat, das finde ich, ist ja dann was, was wirklich mit dem Trainer nach Hause geht.
Genau.
Ja? Nochmal zu sehen, okay, was haben wir in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht, haben die Spieler ja hinterher auch gut beschrieben, dass sie da noch nicht so den Zugriff hatten, auch nicht genau wussten, gehen wir jetzt drauf, gehen wir nicht drauf. Riesenchancen für Paris nach dem Patzer von Sommer, den er ja freimütig eingeräumt hat, blieb ihm auch nichts anderes übrig.
Spektakulär de Ligt, ne?
Absolut, absolut. Und übrigens, der Lieblingssatz dieser Woche kommt von De Ligt. Wir finden es geil, unser Tor zu verteidigen.
Ja.
Wir finden es geil, unser Tor zu verteidigen. Habe ich noch nie von einem Bayern-Spieler gehört. Und das ist auch so dieser Geist, den die gerade ausstrahlen. Die klatschen sich ab, wenn einer gerettet hat. Auch Upamecano ist ja so ein Wundergrätscher. Der kommt ja plötzlich nochmal von links, von rechts. Der fightet ohne Ende. Also besonderer Geist. Und Julian Nagelsmann kann auf diesen Sieg stolz sein. Und jetzt kommt natürlich das ganz großgeschriebene Aber.
Ja.
Denn jetzt sind sie im Viertelfinale, da waren sie letztes Jahr auch und dann kam Villarreal. Und das ist das, was mir bei der Bayern-Entwicklung, wo ich ihnen noch nicht ganz traue, sie haben jetzt in den gut anderthalb Jahren unter Nagelsmann immer mal wieder so Zickzack-Phasen gehabt. Auch in dieser Saison. Es begann super, dann kamen mehrere Unentschieden, eine Niederlage in Augsburg, wir sind gleich wieder im Spiel. Dann haben sie wieder wahnsinnig stark gespielt nach der Länderspielpause, um dann jetzt nach der WM erstmal wieder mit Unentschieden und der Niederlage in Gladbach dann 9 Punkte auf Dortmund zu verlieren. Das muss man nur mal sagen, sehr, sehr schwach.
Ja, man muss auch so fair sein und sagen, die Meisterschaft ist dieses Jahr nicht so spannend, weil Dortmund so gut ist, sondern weil die Bayern so wenig Punkte haben. Dortmund hat genauso viele Punkte wie letzte Saison zu dem Zeitpunkt, waren da aber weiter zurück. Ja, die Bayern haben halt die Punkte nicht gemacht bis jetzt. Ich habe da noch 2 Fragen. Nicht die erste.
Wie es ausgeht?
Das machen wir gleich. Aber erstmal Missverständnis Cancelo, frage ich dich. Weil, also sorry, die haben den ja geholt aus Manchester. Ne? Und die werden ja miteinander geredet haben. Also ich glaube nicht, dass Bratzo jetzt rübergeflogen ist und gesagt hat, hier Julian, bitte, da hast du ihn. Sondern ich denke mal, da wird ja ein Plan auch dem Spieler aufgezeigt worden sein. Warum ist der denn gar kein Thema mehr momentan? Was denkst du?
Er hat ja am Anfang gespielt und das war in der Phase, in der die Bayern mit einer klassischen Viererkette gespielt haben.
Ja.
Und da war er dann natürlich Gold wert auf der rechten Position. Ja. Und Julian Nagelsmann hatte in der vergangenen Saison schon ab und zu mit dieser Dreierkette experimentiert, ging aber teilweise auch schief, sodass er dann, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Stimmen im Verein gehört hat. Mensch, Bayern-Mentalität, Bayern-Struktur ist eigentlich Viererkette. Aber in ihm drin ist die Dreierkette. Und
schon immer gewesen übrigens.
Das hat er jetzt häufiger probiert und natürlich ist durch Davis und Coman, die jetzt auch beide gerade fit sind und diese, wie Nagelsmann immer sagt, Joker-Rolle auf den Außen, ganz nach vorne, ganz nach hinten, wunderbar spielen können, ist da einfach gerade kein Platz. Wenn man ihn jetzt in der Dreierkette rechts spielen lassen würde, zum Beispiel statt Stanisic, dann wird es viel zu offensiv.
Nein, ist defensiv auch, hat er ja nicht seine größten Qualitäten.
Und,
ne?
Und ehrlich gesagt, ich finde bei Bayern Cancelo, das ist jetzt nicht so, oh, der kommt da auf der Sänfte und hat ab jetzt die Garantie, immer zu spielen. Der war bei Man City auch nicht mehr gesetzt.
Das stimmt, so. Ja, auch da übrigens wegen der Umstellung, wegen der Systemumstellung.
Genau, so, ja. Und jetzt, wer weiß, wie sich das bei Bayern weiterentwickelt. Ja, möglicherweise lässt er ihn auch statt Coman mal spielen und guckt, wie das auf der rechten Seite da geht, um den zu schonen.
Wäre ja die Position, ja.
Oder er geht mal wieder auf Viererkette, je nachdem, auf wen sie jetzt noch in der Champions League treffen. Also, das war ein super Deal, den zu leihen. Ne? Also man muss ja erstmal nichts bezahlen. Die haben zwar Optionen über 70 Millionen im Sommer. Ob sie die ziehen, würde ich nach jetzigem Stand eher für unwahrscheinlich halten. Denk aber es nicht. Ist eine Option mehr. Ich meine, was haben die Bayern gerade für eine Bank? Ja? Da kommt ein Mané rein, da kommt ein Gnabry rein, da kommt ein Sané rein. Du kannst hinten Cancelo bringen und Pavard, der war jetzt gegen Paris sogar gesperrt. Und wahrscheinlich habe ich noch zwei vergessen auf die Schnelle. Da sind gerade alle fit und die sind jetzt für die letzten 3 Monate, die da anstehen, aber mal richtig gerüstet.
Ich habe gestern schon die These in den Raum gestellt, ist das der beste Bayern-Kader der letzten Jahre? Weil, also in der Spitze wahrscheinlich nicht, Choupo-Moting, Lewandowski, da sehe ich noch schon nochmal einen großen Unterschied, aber in der Breite, wenn du hast die 4 gerade angesprochen, wenn du die 4 bringen kannst von der Bank, das habe ich noch nie gesehen beim FC Bayern, auch in der Bundesliga gar nicht.
Vor allen Dingen ist der entscheidende Unterschied und darum, ich habe jetzt echt nicht alle Kader parat, aber mir fällt erstmal kein Kader ein, mit dem ich dir spontan widersprechen könnte.
Die Stammis sagen 2013, ich finde, da war es eher die Mannschaft mit der guten Moderation des Trainers. Da war es jetzt nicht der Einzelspieler im Kader.
Was 2013 als Farbe noch dabei war, war Mandzukic,
ja.
der Mannschaft wahnsinnig gut getan hat, weil er eben so ein bisschen das Messer zwischen den Zehen hat auf dem Platz. Das wird für mich aber gerade De Ligt. Der steht zwar hinten, aber der ist auch so ein Typ, der da eben so wahnsinnig beißen will. Und was aus meiner Sicht den großen Unterschied macht, Bayern hat eigentlich immer mit 4 starken Außenspielern agiert, weil sie wussten, 2 können nur spielen, die sind meistens verletzungsanfällig aufgrund von Sprints etc. Da reißen die Muskeln ärmer, das heißt, wir brauchen da entsprechende Backups. Wer jetzt neu ins Spiel gekommen ist, ist Musiala. So jemanden gab es ja in den letzten noch nie beim FC Bayern.
Wahrscheinlich jemand, noch nie, ja.
Der im gesamten Zentral-, aber auch Außenbereich so gut am Ball ist und so gut vom Tor ist und einen so guten Blick für Mitspieler hat, der Spielertyp ist Musiala, den gab es bisher nicht. Und der macht für mich, wenn ich mir den ganzen Kader angucke, eigentlich den entscheidenden Unterschied. Denn bei Coman, Mané, Sané, Gnabry, da kann man jetzt immer sagen, Robben, Ribéry, Costa damals, das geht so ungefähr in die gleiche Richtung. Ja? Aber das ist der Spieler, der dazukommt, zudem nicht verletzungsanfällig. Auch eine große, große Qualität. Also die Antwort lautet ja.
Ja, bester Kader, ja. Genau. Bester Kader aller Zeiten, in der Breite wahrscheinlich ja, mit einem richtig guten Musiala in der Spitze. Ja, Tipp, genau. Was sagst du? Ich sag 4-0. Ich wollte mal schneller sein, weil ich glaube, du tippst was Ähnliches.
Ich glaube eher, dass die jetzt so ein bisschen trocken zu einem 2-0 gehen.
Weißt du, was das Ding ist? Ich denke, dass natürlich diejenigen, die reinkamen, diesmal gute Chancen haben, von Anfang an zu spielen. Und die werden heiß sein. Ich glaube, Sané, Gnabry und so, die haben Lust. Die haben auch Lust, Augsburg so ein bisschen zu zerfädeln. Das kann ich mir gut vorstellen. Und so ein Satz wie von De Ligt, ne, wir sind geil drauf, unser Tor zu verteidigen, wirst du in keiner D-Jugend hören. Also das musst du auch erstmal irgendwie eingeimpft bekommen. Das ist ja total verrückt.
Noch nicht. Aber das ist ja gerade das Tolle.
Genau.
Ja, dass jetzt ein Bayern-Star sich mit einer Geilheit zum Verteidigen bekennt, adelt ja auch so ein bisschen die Abwehrleistungen von Spielern, wo man ja häufig sagt, na gut, das sind die Jungs, die vorne zu wenig Tore schießen, aber geil sein zu verteidigen, was für eine tolle Einstellung.
Ein Spiel haben wir noch. 18:30, großes Derby im Ruhrpott.
Ich hörte davon.
Ja, Schalke 04 gegen den BVB. Vor 4 Wochen dachte ich, ich brauche den Fernseher gar nicht anmachen, denn das wird eine klare Nummer für die Dortmunder. Ja, denkst du, ne? Schalke wieder da, also zumindest einigermaßen, defensiv sehr stark, Dortmund gegen Chelsea erstmals verloren und auch zuletzt kriege ich auch immer wieder auf den Deckel von unseren BVB-Stammis, ne? Die sagen zu mir, Mensch, Dortmund hat doch 10-mal gewonnen. Ja, aber, ne? Das war jetzt auch
nee,
nicht...
Nee, da lasse ich kein Aber-Geld.
Wer
10 von 10 gewinnt, da gibt es kein Aber. Ich habe zwar vorhin einmal auf die Defensivschwächen gegen Leipzig hingewiesen, aber das würde ich nicht unter Aber laufen lassen.
Okay, verstehe. Also,
sondern Dortmund ist schon das Team 2023. Punkt.
Okay, aber. Bleib es auch. Ich meine, Julian Brandt, der Spieler 2023
ja,
bislang,
schade.
Fällt jetzt erstmal aus. Was sagst du? Trotzdem eine klare Sache für den BVB?
Ich glaube auf jeden Fall, dass der BVB gewinnt, weil unter Terzic schon ganz klar eine Entwicklung stattfindet. Dieses, oh, wir haben da verloren. Jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir die nächsten Wochen machen sollen. Das hat die Mannschaft, glaube ich, hinter sich gelassen. Und die Qualität, die Dortmund immer noch auf den Platz bringen kann, ist so viel größer als die Mentalität lassen wir mal außen vor, dass ich glaube, dass der BVB dort mit 3-1 gewinnen wird.
Oh, 3 BVB-Tore. Ich glaube, das wird eine enge Nummer.
Für die BVB-Stammis. Haben die offenbar sehr zu leiden unter dir.
Ja, und, ja das
die
stimmt.
Kriegen jetzt
ja.
mal ein bisschen Honig.
Das stimmt, okay. Ich sage, Schalke erwurschtelt sich ein 0-0.
Niemals. Also 0-0 bei Schalke gegen Dortmund. Ja. Die einen kämpfen gegen unten, die anderen fighten um oben, die Hütte ist voll.
Ralf Fährmann.
Da kriegst du eine Quote von mir.
So, 0-0.
Du darfst dir was wünschen. Wenn es 0-0 ausgeht, was wünschst du dir nächste Woche von mir?
Wenn es 0-0 ausgeht, dann hätte ich gerne ein Frühstück für die Redaktion.
Für die gesamte Stammplatz?
Ja, für die gesamte Redaktion im Großraumbüro.
Boah!
Ein Frühstück. Wenn, ja, was? Du hast hier gerade gesagt, das passiert auf keinen Fall.
Wenn Zuhörerinnen und Zuhörer wüssten, wie viele...
Ja.
Boah. So. Okay, und was ich unter Frühstück verstehe, ist ja meine Sache. Ne?
Brötchen, bisschen Aufschnitt. Nein. So.
Also wenn es 0-0 ausgeht, gibt's Frühstück hier im Newsroom.
Da freue ich mich.
Und es kommt ja nicht dazu.
So, ja, okay, ich bin sehr gespannt. Matthias, wir machen jetzt gleich den Deckel drauf. Zum Schluss noch einen Hinweis. Morgen gibt es eine Sonderfolge, gibt es bei uns samstags ja immer. Wir haben ja endlich mal wieder ein spannendes Meisterrennen. Und das gab es auch in der Saison 2008, 2009. Damals deutscher Meister am Ende der VfL Wolfsburg. Und auf dieses Meisterjahr gucken wir zurück. Ich habe gesprochen mit dem Meistertrainer, mit Felix Magath. Ich habe mit Svetlana Misimovic, dem Zehner, gesprochen. Heiko Niederer, damals Wolfsburg-Reporter, ist dabei. Also lohnt sich auf jeden Fall. Gibt es ein paar interessante Anekdoten. Also
Felix, kann ich auch noch eine erzählen, ja, auf die Schnelle?
Oh ja, hast du eine?
Ich war damals beim Doppelpass eingeladen an dem Sonntag direkt nach diesem 5-1.
Ja, gegen die Bayern.
Genau,
ja.
Also Bayern verlor 1-5 in Wolfsburg, Grafit, Dzeko, wir können uns dunkel erinnern.
Genau.
Und am Sonntag kam der Doppelpass vom VW-Gelände, weil damals VW den Doppelpass präsentiert hat.
Genau, war ja erst in München und dann in Wolfsburg.
Genau,
und dann,
ja. Also ein paar Sendungen fanden dann immer in Wolfsburg statt. Und da war ich dann zu Gast für Bild und Felix Magath war auch da. Und Magath hat ja damals den Torwart ausgewechselt, kurz vor Schluss.
Genau.
Was von vielen als maximale Demütigung wahrgenommen wurde.
Das war seine persönliche Genugtuung dafür, dass er für die Doubles entlassen
und
wurde.
Wir saßen also in dieser VW-Halle, 500 Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich alles VW und VfL-Fans.
Ja.
Und ich sagte dann in der Runde, ja, eins muss ich aber sagen, Herr Magath, also Glückwunsch zum Sieg, aber den Torwart auswechseln, das macht man nicht, das ist gegenüber Bayern unfair. Und die ganze Halle, oh, die armen Bayern. Und Magath saß da, grinste, rührte in seiner Tasse Tee und genoss nochmal die Demütigung, die er sich am Vortag für seinen Ex-Verein, wo er herausgeflogen war, trotz zweifachem Doublesieg, extra hatte einfallen lassen.
Und es war der 26. Spieltag, danach gab es noch 8 Spiele. Und warum die Wolfsburger die Meisterflatter eben nicht gekriegt haben, erzählt Felix Magath morgen in der Sonderfolge.
Bin gespannt.
Also, jetzt Deckel drauf. Tschüss, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.